herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Warum machen Menschen manchmal weit mehr, als von ihnen verlangt wird und manchmal nicht einmal das Nötigste, obwohl beide Male dieselbe Stellenbeschreibung im Vertrag steht? Die Antwort hat weniger mit den Menschen zu tun als mit ihrer Führungsperson. Und genauer gesagt mit einem einzigen psychologischen Mechanismus, den wir uns heute mal genauer ansehen. Wir sind in der zweiten Folge unserer Serie über Führung und Macht. In Folge 1 ging es um Levins drei Grundstile und die überraschende Erkenntnis zur Laissez-faire-Führung. Heute geht es um eine Unterscheidung, die seit den 1970er Jahren die gesamte Führungsforschung geprägt hat. Transaktionale versus transformationale Führung. Ich erzähle Ihnen zwei Beispiele aus meiner Führungserfahrung und stelle das Modell vor, das erklärt, warum manche Führungskräfte Menschen bewegen können, während andere sie nur verwalten. Und ja, es wird wieder mindestens eine Anekdote geben, die mit Führung eigentlich nichts zu tun haben sollte. Beginnen wir mit der These für heute. Menschen folgen Anweisungen, solange sich die Anweisung lohnt. Menschen folgen Visionen, auch wenn es sich gerade nicht lohnt. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen transaktionaler und transformationaler Führung. Und er hat mit Moral wenig zu tun, aber mit Psychologie sehr viel. Transaktionale Führung funktioniert über Austausch. Leistung gegen Belohnung, Abweichung gegen Korrektur. Das ist nicht falsch, es ist sogar notwendig, aber es hat eine eingebaute Obergrenze. Sobald die Belohnung ausbleibt oder anderswo größer ist, endet auch die Leistung. Transformationale Führung funktioniert anders. Sie zielt nicht auf den Austausch, sondern auf die Identifikation. Menschen, die sich mit einer Vision identifizieren, arbeiten nicht mehr für die Belohnung. Sie arbeiten, weil die Sache zu einem Teil von ihnen selbst geworden ist. Und das verändert alles, was danach möglich wird. Meine These für heute lautet deshalb, wer verstehen will, warum manche Teams Außergewöhnliches leisten und andere nur Dienst nach Vorschrift, muss nicht die Menschen fragen. Er muss nach dem Mechanismus fragen, mit dem ihre Führungskraft arbeitet. Lassen Sie mich mit einem ersten Beispiel beginnen. Vor einigen Jahren übernahm ich vorübergehend die Aufsicht über einen Unternehmensbereich, dessen bisheriger Leiter, nennen wir ihn Herrn Wenzel, ein Muster verkörperte, das mir seither öfters begegnet ist. Herr Wenzel führte ausschließlich über Zahlen. Klare Zielvorgaben, klare Prämien, klare Konsequenzen bei Zielverfehlung. Sein System war sauber konstruiert, fast elegant in seiner Logik. Und es funktionierte in gewissem Sinne. Die Zahlen stimmten, das Team erreichte seine Ziele Quartal für Quartal mit bemerkenswerter Verlässlichkeit. Was mir auffiel, als ich den Bereich übernahm, war etwas anderes. Es gab keine Initiative jenseits der Zielvorgabe. Niemand kam mit Ideen, die nicht ausdrücklich verlangt wurden. Niemand blieb länger, wenn es nicht extra vergütet wurde. Als ein Wettbewerber ein etwas höheres Gehalt bot, verließen innerhalb von nur 2 Monaten 4 Schlüsselmitarbeiter den Bereich nahezu geräuschlos und ohne sichtbare emotionale Bindung an das, was sie zurückließen. Das erinnert mich offen gestanden an meinen eigenen Versuch, meine Tochter für Hausarbeit zu motivieren, indem ich ein Prämiensystem einführte. 2 Euro pro Geschirrspüler ausräumen. 50 Cent pro aufgeräumten Zimmer. Das funktionierte hervorragend, genau 3 Wochen lang. Dann verhandelte sie eine Gehaltserhöhung für den Müll und fragte, ob Zähneputzen nicht auch eine Zulage verdient hätte. Ich hatte also, ohne es zu wollen, ein perfektes transaktionales System aufgebaut. Sobald ich das Geld strich, strich sie die Aufgaben. Gut, zurück zu Herrn Wenzels Bereich. Als ich mit den verbliebenen Mitarbeitenden sprach, fiel mir ein Satz besonders auf, den eine erfahrene Kollegin sagte. Wir wissen genau, was wir bekommen, wenn wir unsere Zahlen erreichen. Wir wissen nun nicht, wofür wir das eigentlich tun, außer für die Zahlen selbst. Das war die Diagnose in einem einzigen Satz. Es gab ein funktionierendes System des Austauschs, aber es gab keine Identifikation mit etwas, das größer war als die einzelne Prämie. Bevor wir zum wissenschaftlichen Teil kommen, ich verspreche, es wird diesmal kein Experiment mit 10-jährigen Jungen aus dem Jahr 1939. Diesmal reisen wir nur bis in die späten 1970er, was für diese Podcast-Miniserie fast schon hochmodern ist. Der Unterschied zwischen transaktionaler und transformationaler Führung geht auf den amerikanischen Politikwissenschaftler James McGregor Burns zurück, der sie 1978 in seinem Buch Leadership zunächst im Kontext politischer Führung einführte. Burns beobachtete, dass manche politischen Führer ihre Anhänger durch Austauschbeziehungen mobilisierten, also Stimmen gegen Versprechen, während andere ihre Anhänger durch eine gemeinsame Vision transformierten, sodass diese über ihre ursprünglichen Interessen hinauswuchsen. Bernard Bess übertrug dieses Konzept 1985 auf Organisationen und entwickelte gemeinsam mit einem Kollegen das sogenannte Full Range Leadership Model, welches Führung als eine stufenlose Entwicklung von passiv über transaktional bis transformational beschreibt. Wobei wir laissez-faire, also das passive Ende dieser Entwicklung, bereits in Folge 1 kennengelernt haben. Bess identifizierte 4 Verhaltensweisen, die transformationale Führung ausmachen, im Englischen oft als die 4 I's bezeichnet. Idealisierter Einfluss. Die Führungsperson wird selbst zum Vorbild, dem Vertrauen und Bewunderung entgegengebracht wird. Nicht durch ihre Position, sondern durch gelebte Integrität. Inspirierende Motivation. Eine überzeugende Vision wird vermittelt, die dem Handel einen Sinn gibt, der über die einzelne Aufgabe hinausreicht. Intellektuelle Stimulierung. Mitarbeitende werden ermutigt, Bestehendes zu hinterfragen und eigene Lösungswege zu entwickeln, statt nur Anweisungen auszuführen. Individualisierte Berücksichtigung. Jede Person wird mit ihren eigenen Bedürfnissen, Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten wahrgenommen und nicht nur als austauschbare Funktionseinheit. Und was macht diese 4 Bausteine jetzt so wirksam? Die Antwort liegt in einem Mechanismus, den die Motivationspsychologie unabhängig von Bess beschrieben hat. Edward Deci und Richard Ryan entwickelten seit den 1980er Jahren an der University of Rochester die Selbstbestimmungstheorie, die zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation unterscheidet. Extrinsische Motivation entsteht durch äußere Anreize, Belohnung oder Vermeidung von Bestrafung. Sie funktioniert zuverlässig, aber nur, solange der äußere Anreiz besteht. Intrinsische Motivation entsteht, wenn eine Tätigkeit selbst als bedeutsam, autonom gewählt und kompetent ausführbar erlebt wird. Sie funktioniert unabhängig von äußeren Anreizen, weil die Belohnung im Handeln selbst liegt. Transformationale Führung wirkt genau auf diesen zweiten Mechanismus. Idealisierter Einfluss und inspirierende Motivation schaffen Bedeutung. Intellektuelle Stimulierung schafft Autonomieerleben. Individualisierte Berücksichtigung schafft das Gefühl von Kompetenz und Zugehörigkeit. Zusammen erzeugen sie genau die Bedingungen, unter denen intrinsische Motivation entsteht. Jene Form der Motivation, die nicht endet, wenn niemand mehr zusieht. Ich habe versucht, dieses Prinzip einmal auf meine eigene Familie anzuwenden, mit gemischtem Erfolg. Beim Großputz vor einem Familienfest hielt ich eine kleine Rede darüber, wie wichtig es sei, dass unser Zuhause ein Ort der Gastfreundschaft ist, ein Symbol unserer Werte als Familie. Meine Frau sah mich einen Moment lang an und sagte: „Das ist ein wunderschöner Gedanke. Der Spiegel im Bad wischt sich davon trotzdem nicht selbst. Manche Visionen brauchen eben doch noch jemanden mit einem Lappen in der Hand. Die empirische Bestätigung dieser theoretischen Überlegungen wurden 2004 in einer Meta-Analyse im Journal of Applied Psychology bestätigt, die wir in unserer Serie schon einmal gestreift haben. Über zahlreiche Studien hinweg zeigte sich, dass transformationale Führung konsistent mit höherer Zufriedenheit, höherem Engagement und besserer wahrgenommener Führungswirksamkeit verbunden ist. Deutlich stärker als transaktionale Führung allein. Wichtig dabei ist eine Differenzierung, die Bess selbst stets betonte. Transaktionale Führung ist nicht das Gegenteil von transformationaler Führung, sie ist ihre notwendige Grundlage. Klare Erwartungen, faire Konsequenzen, verlässliche Strukturen. All das muss funktionieren, bevor eine Vision überhaupt Raum zur Entfaltung findet. Wer versucht, mit Visionen zu führen, während im Hintergrund elementare Fairness fehlt, wird scheitern. Die wirksamsten Führungskräfte beherrschen beides und wissen, wann welches gefragt ist. Damit komme ich zu meinem zweiten Beispiel, das die andere Seite dieser Medaille zeigt. Vor einigen Jahren übernahm ich die Leitung eines Projekts, das kurz vor der Einstellung stand. Das Budget war nahezu aufgebraucht, die Stimmung im Team war erschöpft. Mehrere Mitarbeitende hatten bereits innerlich gekündigt. Ein Kollege sagte mir offen, wir machen hier nur noch Dienst nach Vorschrift, bis das Projekt beerdigt wird. Ich hätte in dieser Situation versuchen können, das Team mit zusätzlichen Prämien zu einer letzten Kraftanstrengung zu bewegen. Stattdessen habe ich das Team zusammengerufen und eine andere Frage gestellt. Keine Frage nach Zahlen, sondern eine Frage nach Bedeutung. Wofür genau haben wir das hier eigentlich begonnen? Und ist das noch wahr? Das Gespräch, das folgte, dauerte 3 Stunden. Es war unbequem, es gab Frust, es gab alte Verletzungen, die zur Sprache kamen. Aber am Ende dieses Gesprächs stand etwas, das vorher nicht da war. Eine gemeinsame, ehrliche Formulierung dessen, wofür das Projekt eigentlich stand. Jenseits der ursprünglichen Kennzahlen, die längst nicht mehr erreichbar waren. Was danach geschah, hat mich nachdrücklich beeindruckt. Ohne dass es explizit gefordert wurde, begannen einzelne Teammitglieder eigene Ideen einzubringen, wie das Projekt trotz der schwierigen Lage doch noch einen echten Wert liefern könnte. Eine Mitarbeiterin arbeitete an einem Wochenende freiwillig an einer Lösung, die niemand von ihr verlangt hatte. Als ich sie später fragte, warum, sagte sie nur, weil es jetzt wieder unser Projekt war, nicht nur die Aufgabe. Das Projekt wurde am Ende natürlich nicht zum ursprünglich geplanten Erfolg, aber es lieferte einen Wert, der Bestand hatte, und das Team verließ es mit einem Gefühl von Stolz statt Erschöpfung. Was diesen Unterschied ausmachte, war keine zusätzliche Prämie oder dergleichen. Es war die Wiederherstellung einer Identifikation, die verloren gegangen war. Was nehmen Sie aus diesen Beispielen und aus dem Modell mit in Ihren Führungsalltag? Sie ahnen es, wie Empfehlungen. Empfehlung 1. Sichern Sie zuerst das transaktionale Fundament. Bevor Sie mit Visionen arbeiten, stellen Sie sicher, dass die Grundlagen stimmen. Klare Erwartungen, faire Konsequenzen, verlässliche Strukturen. Eine Vision auf einem brüchigen Fundament wirkt wie Dekoration, nicht wie Führung. Empfehlung 2. Fragen Sie öfter nach dem Wofür, nicht nur nach dem Was. Menschen wissen meist genau, was von ihnen verlangt wird. Seltener wissen sie, wofür es eigentlich zählt. Diese Lücke zu schließen ist eine der wirksamsten Führungsaufgaben überhaupt. Empfehlung 3. Geben Sie intellektuellen Freiraum, nicht nur Aufgaben. Wenn Sie Ihrem Team nur sagen, was zu tun ist, bekommen Sie Ausführungen. Wenn Sie Ihr Team einladen, mitzudenken, bekommen Sie Beteiligung. Der Unterschied entsteht durch die einfache, oft vergessene Frage, wie würdest du das lösen? Empfehlung 4. Sehen Sie den Einzelnen, nicht nur die Funktion. Individualisierte Berücksichtigung bedeutet, echtes Interesse an der Entwicklung jeder einzelnen Person zu zeigen. Das lässt sich nicht delegieren und schon gar nicht durch ein System ersetzen. Es braucht Zeit und genau deshalb wirkt es so stark. Transaktionale Führung ist notwendig. Sie schafft Verlässlichkeit, Fairness, ein funktionierendes System des Austauschs. Aber sie hat eine Obergrenze und die verläuft genau dort, wo die Belohnung endet. Transformationale Führung überschreitet diese Grenze. Nicht, weil sie mehr verspricht, sondern weil sie etwas anderes anspricht. Die Identifikation eines Menschen mit einer Sache, die größer ist als er selbst. Diese Identifikation lässt sich nicht kaufen. Sie lässt sich nur einladen. Durch Vorbild, durch Vision, durch echten intellektuellen Freiraum, durch das Gefühl, als ganze Person gesehen zu werden. Bernard Bess hat einmal sinngemäß gesagt, dass transaktionale Führung Menschen dazu bringt, das zu tun, was vereinbart wurde. Während transformationale Führung Menschen dazu bringt, mehr zu tun, als sie selbst für möglich gehalten hätten. In der nächsten Folge unserer Serie wird es unbequemer. Wir schauen uns an, was passiert, wenn Führung nicht mehr transformiert, sondern zerstört. Und woran man destruktive Führungsstile frühzeitig erkennt. Wenn Sie zu Führung, Macht und systemischem Denken weiterlesen möchten, finden Sie vertiefende Artikel auf meinem Blog unter www.info/post. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie neugierig.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!